Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aber schien bewusstlos, sie hielt in die Sonne und machte sich Gedanken, gaben, die für eine fast 14-Jährige ganz erstaunlich waren. Danke Gott, Vater, sagte sie. Das war gewiss eine sehr ernste Prüfung. Du hast dafür gesorgt, dass ich sie bestanden habe. Und sie dachte, das hier hätte mein Ende sein können. Mit dem Kopf gegen einen Stein, der schwere Wagen hätte mich erschlagen können. Fast wäre mir eine gemütvolle Beerdigung sicher gewesen. Aber ich will noch warten. Ich will noch etwas haben von meinem Leben und nicht nur die wohlerzogene Tochter eines Vaters sein, den bis zu seinem Tod vor ein paar Wochen die Ämter des Fürstbischofs von Lübeck, des evangelischen Erzbischofs von Bremen und so weiter schmückten. Durchschnittliche Prinzessinnen gibt es zur Genüge. Arme kleine Hoheiten, die zu ihren Verwandten aufs Land fahren, um irgendwie die Zeit vergehen zu lassen. Ich aber will mich nicht vertrödeln, sondern nehme mir fest vor, es weit zu bringen. Talent hat keine Ahnen. Wer sich einen Namen machen will, muss ihn sich verdienen. Und ich werde einen Namen haben und keinen fremden Willen über mir dulden. Ich will nicht unterwürfig sein, nicht widerwillig tun, was mir in meiner Kindheit eingepflanzt worden ist. Das ist mein Vorsatz, von dem ich niemals lassen werde. Schon morgen bekomme ich Gelegenheit, mich ernsthaft zu bewähren. Das weiß ich, denn dass ich hier nur mal ebenso zu meinem Vergnügen fahre, ist eine Helfrede. Die dritte Kammerzofer meiner Mutter hat mich ins Bild gesetzt. Das stimmte, denn über den weiteren Lebensweg des Mädchens war bereits entschieden worden. Johanna Elisabeth fuhr mit ihrer kleinen, wohlanständigen Entourage nach Wechelde, um dort einen Mann zu treffen, genauer gesagt, um sich von einem Mann besichtigen zu lassen, den angeblich ihr Vater für sie ausgesucht hatte. In Wahrheit waren sich weit mächtigere Männer über die ins Auge gefasste dynastische Verbindung handelseinig geworden. Und selbstverständlich hatte niemand Johanna gefragt. Auf ihre Meinung kam es überhaupt nicht an. Sie sollte einen der drei Fürsten von Anhalt-Zerbst-Dornburg heiraten, den, der seinen 35. Geburtstag schon gefeiert hatte. Also das ist ein Einstieg, wie das damals war. Also ein 14-jähriges Mädchen wurde verheiratet, die wurde nicht gefragt. Und so ist ja dann auch, diese Prägung muss man aber wissen, so ist dann auch ihr Leben verlaufen. Das hat sie dann schon hart gemacht. Also eine Ehe, die sie nicht wollte, von Liebe sowieso nicht die Rede. Und sie hat sich da eingebracht, sie hat sich eingefügt. Hat es dann verstanden, ihre Tochter, die sie dann bekam, dieser Mann, dieser Christian August von Anhalt-Zerbst, war Kommandant von Stettin, Feldmarschall bei Friedrich dem Großen. Es war ein Vasallenstaat. Und sie hat es verstanden, der Zarin Elisabeth, ihre Tochter, anzudienen, kann man sagen. Also ganz geschickt eingefädelt, das wird hier drinnen erzählt. Und Friedrich der Große hat dann unterstützt, dass diese Brautreise, die kleine Prinzessin, ihre Tochter dann, wurde nach Russland geschickt, um sich dort besichtigen zu lassen von der Zarin Elisabeth. Es war dasselbe wieder, auch die Tochter war in diesem Alter. Und die Mutter hat dann für Preußen spioniert in St. Petersburg. Jetzt lese ich mal eine Szene, was sie da gemacht hat. Ja, Zeit haben wir noch, haben wir gerade angefangen. Hinten im Buch sind ein paar biografische Anmerkungen, damit man weiß, wer ist wer. Ja, dass man also weiß, da kommt ja auch die französischen Außenminister drin vor und Gott in die Welt kommt da vor, damit man das nicht mühselig nachschlagen kann, steht das hinten drin. Also ihre Arbeit in St. Petersburg, damit man davon eine Vorstellung hat. Die politischen Agenten und Intriganten aller Couleur mit ihren Kabalen, Machenschaften und Rankünen haben mich begleitet, solange ich in Russland war. Es gab nur einen Grund. Ich war die Mutter der Großfürstin Katharina. Jedermann dachte, dass ich großen Einfluss auf sie hätte. Normalerweise wäre das ja auch der Fall gewesen. Jeder Diplomat am Hof aber für Österreich, Frankreich oder Schweden, England oder Italien arbeitete, suchte etwas von mir zu erfahren oder mir einzugeben, was ich der Tochter weitersagen sollte. Ich erinnere mich sehr gut, sie fragten ständig, was denkt Katharina? Kann sie den Großfürsten beeinflussen? Kann sie ihm etwas einflüstern? Gibt es Mittel, Peter unter Druck zu setzen? Peter ist der Thronfolger. Mit was könnten wir ihn erfreuen? Wir werden alles daran wenden, um sie und ihn für uns zu gewinnen. Sie durchlaucht, pflegten sie zu sagen, kennen ihre durchlauchtigte Tochter. Sie hat euer Blut, wir können nur vermuten, was sie denkt und fühlt. Das kann trügen. Hoheit, wir brauchen sie, sie brauchen Geld, wir haben davon reichlich. So lagen die Dinge, aber vorerst war da nichts zu machen. Ich habe meine Position genossen. Alle unterdrückten nur mit Mühe ihre wahren Absichten, wollten etwas von mir. Sie glaubten, ich besäße Macht und Einfluss. Männer machten mir den Hof. Ich bildete mir ein, es sei auch wegen meiner jedermann ins Auge fallenden Schönheit. Wusste aber gut genug, dass stets sein politisches Interesse mitschwang, wenn es nicht sogar vordergründig war. Beides habe ich ausgenutzt. Ich ging auf alle Hofvergnügungen, Belustigungen und Ergötzlichkeiten. Ich trat zu den Spieltischen in den Salons. Hier konnte man die Luft kaum atmen vor Gewinngeruch. Ich schaute in die Gesichter, um sie mir einzuprägen. Fast alle waren krebsrot vom Saufen. Rot ist halt die allgemeine Sündenfärbung. Ich wollte wissen, wer gewann und wer verlor, wer wie viel setzte und wer borgen musste. Ich ging zu allen Maskenbällen, zu den galanten Festen und sonstigen Reduten. Überall in diesen gewaltigen Wimmeleien flanierten Schurken, aufgeblasene Gecken, schaulustige Männer mit Augen voller Ehebruch, wie der Apostel Paulus sagt. Und wenn nicht das, so doch voll Eheknicken, Ehebeugen. Das war meine Klientel. Die Hälfte der Hofgesellschaft konnte weder lesen noch schreiben. Entsprechend waren die Gespräche. Nie drehten sie sich um Kunst oder Wissenschaft. Es war ein einziges Maulwetzen. Es hatte natürlich auch Vorteile. Ich ließ die Männer aller Couleur antichambrieren. Ich habe ihre Galanterien genossen, ihr byzantinisches Gehabe belächelt, hörte ihnen aufmerksam zu und war allezeit hellwach. Sie schwadronierten, ließen sich ungeniert, um mir zu imponieren, über ihre kleineren und größeren Ausschweifungen aus, erzählten Historien, taten wie die größten Aventürer, doch sie waren in Wirklichkeit nichts anderes als ordinäre Parvenus. Ihre Herzen waren längst von einer dicken Goldkruste überzogen. Geistreiche Gespräche? Ja, wie denn auch? Noch und noch Gewäsch, doch manches davon konnte ich verwerten. Ich reduzierte das Gerede auf die eigentliche Substanz und verkaufte die so gewonnenen Nachrichten an verschiedene Parteien, oft eine dieselbe Information der österreichischen mit der französischen, der englischen Seite und sogar der sächsischen, also der feindlichen Seite. Kurzum, ich tat nichts anderes als die meisten Diplomaten und Geheimnisträger. Und wenn ich selber etwas sagte, dann setzte im Stil der Schlupfwinkelkunst. Ich machte also Worte, um hinter ihnen meine wahren Gedanken zu verbergen. Über was wurde am Rande dieser Bälle nicht alles geklatscht? Nein, der Satz des Königs Salomo stimmt nur vor dem zweiten Komma, wenn er sagt, wer als Schwätzer umhergeht, plaudert Geheimnisse aus. Drum lass dich nicht ein mit dem, der viel redet. So verfuhr ich keineswegs. Ich suchte die Gesellschaft der Vielschwätzer und Schaumschläger beiderlei Geschlechts und die Nähe der Männer, die nichts weiter beherrschten als das Jonglieren mit Staubkörnchen. Aber immerhin, es war wie beim Bernsteinsuchen bei uns zu Hause. Aus dem ganzen Zeugs, das da angetrieben wurde, aus dem ganzen scheinbar unverbindlichen Gerede kam hier und da etwas Wertvolles zutage. Und wertvoll ist schon eine Information, wann eine gute Zeit ist, sich einem Mächtigen zu nähern, um ihm eine wichtige Angelegenheit zu unterbreiten. Wir haben auch Gerüchte fabriziert und ganz subtil verbreitet, um Wege und Verbindungen aufzuspüren. Mordefeld beherrscht die Methode meisterhaft. Ich weiß, der Edle verbreitet keine Gerüchte. Das ist ein klassisches Wort. In diesem Fall wollten wir bewusst nicht edel sein. Es war schon ein Erfolgserlebnis, wenn mich ein von mir erfundenes und unter dem Siegel der Verschwiegenheit in die Welt gesetztes Ereignis 3 Tage später als ausgeschmückte Neuigkeit erreichte. Aus dem Klatsch des Hofes, den wir so beförderten, aber beileibe nicht nur wir, haben wir Nutzen gezogen, denn in jedem umlaufenden und immer weiter aufgebauschten Gerücht steckt meist auch ein Körnchen Wahrheit. Man muss nur verstehen, es auszusieben. Übelgesinnte meinen, das Verbreiten von Gerüchten wäre die Krone der Intrigenwirtschaft. Mag sein, Gerüchte und Geräte sind aber notwendig. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, wer bei Hofe nicht Gegenstand von Gerüchten ist, kommt sich minderwertig vor. Er fragt sich, bin ich denn so unbedeutend? Und die auf solche Art Benachteiligten, das sind die ganz Gefährlichen. Krone, Gerücht, Intrige. Im Politischen ist so gut wie alles erlaubt. Lügen, Verrat, Indiskretion, schamlose Schmeicheleien und so weiter und so fort. Wer weiß das nicht. Das war so und das wird immer so sein, bis an das Ende aller Tage. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wer nicht katholisch ist, also nicht beichten kann, muss sehen, wie er mit seinem Gewissen klarkommt, falls er dann noch eines hat. Das war jetzt ein kleiner Einblick in Ihre Arbeit in St. Petersburg. Sie hat es aber dann übertrieben und die Elisabeth, die Zarin, hat von der Sache Wind bekommen und hat sie hinauskomplimentiert aus Russland und den Botschafter auch gleich mit ausgewiesen. Kommt uns bekannt vor, nicht? Die gegenseitige Ausweiserei. Das war schon früher so. Friedrich der Große hat ihr das ja übel genommen, dass sie praktisch aufgeflogen ist als Agentin und war sie dann verbrannt und konnte sie nichts mehr machen. Sie ist zurück nach Anhalt-Zerbst gegangen. Und die Franzosen sind natürlich in die Lücke gesprungen, haben gesagt, die hat sich mit Friedrich überworfen und das ist sowieso unser Feind und haben also einen Marquis de French lanciert, der ist ihr um den Bart gegangen und sie wurde seine Geliebte, hat ihn beschützt. Und Friedrich hat natürlich wieder gemerkt und hat ihn verhaften lassen in ihrem Schloss. Aber Anhalt-Zerbst war ja neutral. Das hat sie ganz schwer beleidigt, hat ganz übel genommen. Und dann ist sie nach Paris gegangen, in die Emigration. Und da ist sie dann auch gestorben, auf eine sehr undurchsichtige Art und Weise. Das wird hier auch erzählt, sind dann aber immer Szenen, wie der französische Geheimdienst sich sagt, die weiß zu viel, die stört unsere Kreise, die können wir nicht gebrauchen. Irgendwie müssen wir uns was einfallen lassen, die Frau aus dem Wege zu räumen. Das ist ihnen dann auch geglückt. Und sie sitzt dann, nachdem sie im Hôtel Vendôme in Paris erstmal groß residiert hat, die wollte ja ihren Geliebten empfangen, die Franzosen hatten versprochen, der wird ausgetauscht, haben sie nicht gemacht. Sitzt sie dann in einer kleinen Wohnung. Mit der Dienstmagd kann sie nicht sprechen, das ist unter ihrem Stand. Sie ist Reichsfürstin, nur Maria Theresia untertan. Der war sie dann allerdings auch eine ganz gute Spionin, wird auch noch erzählt, hat dann noch die Fronten gewechselt. Und beichtet immer mal der Katze, was aus ihrem Leben. Die Katze hört zu. Die sagt aber nichts, die spitzt höchstens mal die Ohren und klopft mal mit dem Schwanz. Das ist ein literarisches Mittel. Und sie hat aber eine gute Freundin, die hat sie kennengelernt vor vielen, vielen Jahren, als die nachmalige Katharina schon groß war. Und da schreibt sie immer Briefe. Und nach wird ihr klar, wie ihr Leben verlaufen ist, was sie bewirkt hat, was sie nicht bewirkt hat, warum sie eigentlich so geworden ist. Jetzt lese ich Ihnen noch einen solchen Brief vor. Den schaffen wir auch noch und dann können Sie natürlich auch noch Fragen stellen. Also das ist der 3. oder 4. Brief hier. Paris, 24. Februar 1760. Wieder stehe ich in Ihrer Schuld, liebste Freundin. Ihr Brief kam vor 2 Tagen. Ich las ihn auf der Stelle, habe mich gefreut, aber dann, Sie haben meiner Schwachheit aufgeholfen. Nun erst habe ich erkannt, dass ich mir bislang etwas vorgemacht habe. Dass ich nicht nur mich, sondern auch Sie belüge. Ich bin eine Lügnerin. Es war doch alles ganz anders. Ganz, ganz anders. Fiekchen und ich, Fiekchen war der Kosename der nachmaligen Zarin. Die Familie hat Fiekchen. Jede Familie hat doch für die Kinder so einen Kosenamen. Das hatten die auch. Das Kind hieß Fiekchen. Fiekchen und ich, wir waren niemals ein Herz und eine Seele. Es war und ist nicht so, wie ich ihn geschrieben habe. Pessen hat uns gemalt. Das stimmt, aber nicht in ein Bild gebracht. Das hat er nicht vermocht. Es sind zwei Porträts. Jedes ziert eine andere Wand. Ich habe meine Tochter nicht geliebt. Ich liebe sie noch immer nicht. Und sie verachtet mich im Grunde ihres Herzens. Ist das denn verwunderlich? Als ich sie gebar, stand ich im 17. Jahre meines Lebens. Das waren, ist so üblich, alte Männer, junge Frauen, also nicht der Rede wert. Wichtig ist vielmehr die Frage, wie habe ich Fiekchen denn empfangen? Ahnungslos, vollkommen überrascht, auf nichts gefasst. Ein Tag vor der Brautnacht, da stand ich kurz vor meinem 16. Geburtstag, hat mich die alte Gräfin Bernsdorf aufgeklärt. Das heißt, sie hat es versucht, sie hat herumgedruckst, auf eheliche Freuden hingewiesen. Und dass ich meinem Mann gehorchen und zu Willen sein müsste. Auch, dass es beim ersten Mal vielleicht kein Vergnügen wäre. Aber die Freuden der Ehe würden sich schon einstellen. Es. Was sollte denn das, dieses Es sein und Freuden? Wie sahen die denn aus? Also viel Gerede um den heißen Brei. Worthülsen, nichts Genaues. Ich blieb ahnungslos. Die Brautnacht war danach. Ich lag da und Christian August auf mir. Er war sehr ungeschickt, das weiß ich heute. Ich habe keine Lust gespürt und keinerlei Verlangen, nur einen bösen Schmerz. Die körperlichen Freuden habe ich erst Jahre später kennengelernt. In Schäferhütten, unter Büschen, unter Bäumen, irgendwo zwischen Moskau und Kiew. Fiekchen war mein erstes Kind und ein Mädchen. Was für eine Enttäuschung. Mich hat die Geburt ans Wochenbett gefesselt und für Monate aufs Krankenlager geworfen. Ein Mädchen. Über einen Jungen, einen Stammhalter, den das Haus Anhaltsherbst so dringend brauchte, über den hätte ich mich gefreut. Und Christian August selbstverständlich auch. Aber er beherrschte sich, wie er sich immer beherrscht hat. Aber ich, ein solches plantes Bündel sollte ich lieben. Ich durfte meiner Tochter ja nicht einmal einen Namen geben. Selbst das war vorbestimmt. Sophie Auguste Friederike. So hießen ihre drei Tanten, die ich sowieso nicht leiden konnte. Ich habe Fiekchen einer Amme und dem Personal überlassen. Das fiel nicht auf, das machen alle unseren Standes so. Das eigene Kind stillen, auf diese von der Natur doch vorbestimmte Art und Weise nähren, das gab und gibt es nicht, wenn man vom hohen Adel ist. Fiekchen hat also mütterliche Wärme nie erlebt. Erst heute weiß ich, nein, ich ahne es wohl nur, mit der Milz der Mutter wird mehr übertragen als nur die Nahrung für den Körper. Wie kommt das? Mutterliebe hat die Natur doch in die Herzen der wildesten Tiere gepflanzt. Bin ich unnatürlich? Habe ich kein Herz? Wieso habe ich keinen Mut, in die Abgründe meiner Seele hinabzusteigen? In den ersten Jahren in Stettin wohnten wir noch nicht im Schloss, sondern in einem Haus am Dom. Fiekchen spielte mit den Bürgerkindern, vielleicht auch mit den kleinen Zigeunern, ich darf das sagen, ne? Das ist ein historischer Roman, und Kaschuben auf der Gasse und in den Wiesen an der Oder. Keiner nannte sie Prinzessin. Sie hat ihre hohe Geburt nie herausgestellt und führte souverän die Kindermeute an, denn sie war schlau und stark. Ihre Milchschwestern und Brüder, unsere Amme war zwar arm, doch reich an Kindern, auch andere Jungs und Mädchen fügten sich ihrem Kommando. Mit ihren Horten ist sie ohne zu murren mitgegangen, wenn es freitags in der öffentlichen Schule ans Entlausen ging. Dort hatte sie ja nichts zu suchen. Wir hatten für sie selbstverständlich eigene Lehrer. Trotzdem, ich denke, bei diesen Spielen und den kleinen Abenteuern, beim Umgang mit den untersten Schichten, mit dem Pöbel, zeigte sich zum ersten Mal ihr Wesen. Hat sie mehr gelernt fürs Leben, als unsere Hauslehrer ihr beibiegen konnten. Nur Babette, so hat sie unter der Hand ihrer Erzieherin Elisabeth Kardell genannt, hat sie richtig genommen, die ist auf sie eingegangen und hat nicht nur darauf geachtet, dass das Kind makellos Französisch spricht und schreibt. Da blieb noch Raum für Bücher. fürs Malen und für das, was sie Gedächtnispflege nannte. Trotzdem musste Fiekchen keine Bibelsprüche auswendig lernen. Und das von der christlichen Unterweisung und auch von mir nicht immer verschmähte Überzeugungsmittel des heiligen Nikolaus kam bei ihr nie zum Einsatz. Deshalb hat sie die alte Jungfer auch geliebt und ihr, wenn wir auf Reisen waren, Briefe geschrieben und tut das immer noch. Sie hat ihr einen Zobelpelz geschickt. Zobel darf in Russland nur die Zaren, allenfalls der hohe Adel, tragen. Jedwedem anderen würde man den Pelz vom Leibe prügeln. Wieso auch hätte meine Tochter mich lieben können? Nur weil ich sie in die Welt gepresst habe? Das ist kein Grund für Kindesliebe. Sie durfte einmal am Tag, selten auch zweimal, für ein paar Minuten zu mir kommen. Ich habe sie examiniert, auf Französisch. Und wenn sie nicht gleich antwortete und das sagte, was ich hören wollte, geohrfeigt. Kräftig und immer wieder. Über Jahre. Sie hat das klaglos hingenommen. Nichts war ihr anzumerken. Nichts. Was für ein Stolz. Wo nahm sie den denn her? Ohrfeige um Ohrfeige. Sogar mit meinem Kratzstock habe ich auf sie eingeschlagen. Keine Reaktion. Ich glaube, sie hat mich verachtet. Ich machte meinen Unmut auf Französisch Luft. Warum sprach ich nicht Deutsch mit ihr? Ich habe überhaupt nicht mit ihr gesprochen. Ich habe auf sie hingeredet. Eine Muttersprache voller Liebe und Verständnis hat sie nie gehört. Hier muss ich diesen Brief beenden. Ich bin zu aufgewühlt. Denn erst mit diesem Schreiben habe ich mir buchstäblich von der Seele geredet, was mich bislang mehr unbewusst bedrückt hat. Wie ich zu meinen anderen Kindern stand oder eben nicht, das muss ich Ihnen auch noch sagen, aber heute nicht. Ich fühle mich vollkommen ausgelaugt. Die Schwermut überfällt mich wieder. Ich muss mich wehren, wappnen, überlege aber noch, wie ich das anstellen will und kann. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Immer Ihre Johanna Elisabeth. Also das ist einer dieser Briefe, da gibt es 12 von der Sorte, wo also die innere Befindlichkeit der Johanna klar wird und die ganze historische Situation und natürlich dadurch auch ein Verständnis für die Katharina, über die es ja ganze Bibliotheken gibt. Warum ist die so geworden? Das ist klar. Das liegt in der Familie.
Vielen Dank erstmal für die Leseprobe. Was mich noch interessieren würde, Herr Panthenius, wäre denn Johanna Elisabeth eine Frau, mit der Sie gerne mal Kaffee trinken würden? Ich meine, sie ist stark, sie ist schön, sie ist klug, aber Sie haben natürlich jetzt andere Seiten auch an hier hervorgebracht, aber wäre es trotzdem eine Frau, mit der man mal Kaffee trinken gehen kann?
Ja, könnte man. Sie war hochgebildet. Sie hat also korrespondiert mit Gottsched, mit der Gottschedin. Die Gottschedin hat ein Theaterstücklein, einen Prolog auf sie geschrieben. Ein paar Auszüge sind hier drin. Die sind zum Teil ruhmredig. Sie hat mit Gellert hat ihr Gedichte gewidmet. Also mit dem hatte sie auch Korrespondenz. Sie hat eine ganze Reihe Sponsoring, würde man heute sagen, gemacht. Sie hat Studenten, Stipendien ausgesetzt. Nicht bloß Studenten der Theologie, sondern auch Kameralistik. Also Kameralistik ist Verwaltungswirtschaft in diesen Jahren gewesen. Ja, das hat sie alles gemacht. Sie hat Kunst gesammelt, sie hat auch viel Geld ausgegeben. Das Schloss ins Herbst leider sehr zerstört, 1945. Nee, sie war schon bedeutend. Und sie hat sich also auch mit anderen Leuten, also wie gesagt, Friedrich der Große, hat sie ja lange ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Der wiederum mit Voltaire. Sie konnte mit den Hofmalern. Und sie war eine ausgezeichnete Verwaltungstechnikerin. Sie hat für ihren minderjährigen Sohn das kleine Fürstentum regiert und Anhalts Herbst hatte ja auch noch oben Jever. Kennen Sie möglicherweise nur durchs Bier. Das ist auch so ein kleines Territorium. Das hat sie im Erbgang bekommen. Und die Charlotte, der sie die Briefe schreibt, hat diese unmittelbaren Herrschaften, reichsunmittelbaren Herrschaften Barell und Kniphausen. Die waren nicht viel größer als die Halle, kann man fast sagen. Das ist schon eine sehr interessante Zeit gewesen und ich habe mich mal sehr damit befasst. Ich habe ja auch schon vor, sind nun wieder 30 Jahre her, einen dicken Roman geschrieben. Ne?
Michael Panthenius ist Kulturwissenschaftler und promovierter Historiker. Und von ihm sind zahlreiche Bücher erschienen, auch Reiseführer bei uns im Verlag und Feuilletons zur deutschen Kulturgeschichte. Aber auch russische Geschichte spielt immer wieder ein Thema. Warum und wie kommt das?
Naja, es ist relativ einfach. Meine Familie gehört zu den Russländern des 18. Jahrhunderts. Katharina und schon vorher Peter der Große hat eingeworben und meine Familie hatte ein ziemlich großes Haus in Riga und meine Vorfahren waren so Offiziere und Generäle am Hof in St. Petersburg. Das ist nicht ungewöhnlich, die waren nämlich alle durch die Bank weg deutsch. Das gab es keine russischen Offiziere und keine russische Generalität, ab und zu mal Franzosen. Die Tageszeitung erschien auf Deutsch, die Ukase auf Deutsch und. Und das hat mich eben interessiert, vom Herkommen her. Und die Promotion war damals über deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert. Und da bin ich dann eben auch mal unter anderem auf die Johanna aufmerksam geworden. Und habe mir gesagt, du musst dich mal für die Mutter von der Katharina interessieren. Und jetzt hatte ich mal Zeit und bin ich in die Lücke gesprungen, weil es da nichts gibt. Es gibt nur in Archiven, aber ganz weit unten. Muss man sehr suchen, wenn man da was finden will. Aber man wird schon fündig. Überall ein bisschen und das trägt man dann zusammen.
Vielen Dank. Haben wir noch Zeit
mehr? Nö, ich kratze.
Dann vielen Dank. Sie können gerne noch am Stand mit uns sprechen, am Buchverkauf oder zu uns an den Stand kommen. Das ist mit dem Deutschen Verlag in Halle 5 G301. Vielen Dank.
Danke für die Aufmerksamkeit.
You can read that. It is such strange letters.
Yes. They are smaller, maybe 10 number 10 size.
I've seen that some of the pages have already lost color.
And a lot of this, where are the numbers? Not here.
Yeah. It's amazing.
Lovely.
Was this a mistake or did you?
There are many mistakes. Computer graphics.
Yeah.
Has a very interesting history. I'll tell you one day.
Okay.
This inscription.
Wann? Ist an. Ist an? Nein.
Man hört mich nicht, doch, wow. Entschuldige, man hört mich zu laut.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.